Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Chandelier war eine Erscheinung im Los Angeles der 90er Jahre. Ein Fire Beast, gay und als Drag Queen unterwegs. Auch auf der Bühne als zwar ja mäßig erfolgreicher Sänger, aber als unglaubliche Persönlichkeit, berichten seine Freunde. Nun ist ein Film aus seinen Videotagebüchern entstanden und konkurriert in einem Wettbewerb. Wir sprechen gleich mit dem Regisseur und da freue ich mich drauf. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Wann hat die Kunst eigentlich Geburtstag? Dass sie überhaupt einen hat und man ihn auch feiern soll, das geht auf den französischen Fluxus-Künstler Robert Filliou zurück. Er meinte, das sei der 17. Januar, also vor genau einer Woche, fast genau, und hat diesen Tag im Jahr 1963 als ihren millionsten Geburtstag festgelegt, der seither auch jährlich begangen wird, auch von unseren Kollegen aus der Klangkunstabteilung von Deutschlandfunk Kultur. Heute Nacht werden wir da in unserem Programm besondere Aufnahmen von Künstlern hören, ins Programm gebracht von Markus Gammel, Leiter der Redaktion Hörspiel, Feature und Radiokunst. Herzlich willkommen.
Hallo.
Also erzähl uns jetzt mal über dieses Ereignis. Warum und in welcher Form machen wir da mit?
Ja, diese Idee von Robert Filliou, die hat sofort gezündet, weil sie so einfach und so klar ist und so lebensnah. Für die Kunst Geburtstag feiern, das machen wir alle gerne, ob wir Künstlerinnen sind selber oder einfach nur gern zuhören. Und deswegen wird das weltweit gemacht von vielen Menschen mit Konzerten, Performances, Ausstellungen und seit fast 20 Jahren auch von der Ars Acoustica Group der European Broadcasting Union. Das ist so eine Art Eurovision der Klangkunst. Mhm. Und wir vernetzen immer Events in ganz Europa. Am 17. Januar und tauschen die Signale aus.
Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Du hast drei Arbeiten für uns ausgewählt. Wir können ein erstes zum Beispiel mal reinhören. Das heißt Cavallo. Also von der Künstlerin Cavallo.
Mariana Cavallo,
ja, hast du ja, genau. Ja. Was ist das?
Das ist eine brasilianische Künstlerin, die in Deutschland lebt und die benutzt ihren Körper als Effektgerät. Also das, was man normalerweise sieht vor Gitarristen auf dem Boden, diese vielen Pedale, das kann man eigentlich auch biologisch machen. Dafür nimmt sie ein Mikrofon in den Mund und beschallt sich mit Signalen, mit Klängen, die sie dafür entwickelt hat. Und dann macht sie den Mund so leicht auf, formt ihn, wie wenn wir sprechen oder singen würden. Und das erzeugt dann Filterungen und Obertöne und verändert diese Klänge. Und damit spielt sie und macht wirklich ganz faszinierende Soundperformance.
Reicht es denn, wenn man es hört, oder muss man es eigentlich auch sehen?
Das Sehen ist natürlich interessant, weil man sieht, was macht sie wie. Mhm. Sie macht das auch noch mit Mikrofon in den Ohren und zum Gehörschutz. Es hat denselben Effekt. Aber auch das Hören ist toll, weil man dadurch auch Effekte erzeugen kann, die man elektronisch vielleicht so nicht finden würde.
Mhm. Gehört natürlich ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Vielleicht etwas weniger abstrakt und noch musikalischer ist dieses Beispiel hier. Auch da die Aufklärung?
Nico Sauer ist das. Das ist ein auch Klangkünstler und Theatermacher. Und der nimmt uns mit auf eine Cruise, auf eine Kreuzfahrt, aber nicht irgendwo auf die Weltmeere, sondern in unser Inneres, beziehungsweise in sein Inneres. Eine Reise, die man mit Verkehrsmitteln gar nicht antreten kann. Und am Ende dieser Performance führt das dazu, dass er einen Schlauch nimmt und sich durch die Nase und die Speiseröhre einführt in den eigenen Körper. Und an dem Schlauch ist ein Mikrofon dran. Und das nimmt diese Reise auf, vorbei an der Nase, am Atmen, an der Lunge und der Speiseröhre bis in den Magen. Und am Schluss hört man wirklich, wie sein Körper arbeitet. Man ist ganz tief im Menschen drin. Und das passt sehr gut zum Art's Birthday, weil diese Verbindung von Kunst und Leben, Kunst in uns, wir selber als Kunst, das war was für Fluxus und Robert Filliou immer sehr wichtig war.
Und das ist ja auch eine freiwillige Endoskopie sozusagen.
Sozusagen, genau. Ja, er hat sich da medizinisch beraten lassen, also macht er nicht irgendeinen Quatsch. Ja. Das kommt da lebend raus. Aber der Sound ist schon, man hört den nicht so oft.
Ja, ist er da sozusagen ein Vorreiter oder gab es solche Experimente schon mal vorher?
Also es gibt tatsächlich gerade auch verschiedene laufende Bühneninszenierungen, wo sich Leute Kameras einführen. Da sieht man das, aber dass man da hört, ist meines Wissens das erste Mal. Es gibt von Dieter Schnebel Maulwerke, so eine Komposition, wo die das auch am Mund ganz viel machen. Da, also so, man hat da schon rumprobiert, aber er geht echt noch einen Schritt weiter.
Und wie wird das bei uns dann alles hörbar gemacht mit dem entsprechenden Kontext? Oder?
Ja, wir präsentieren die Stücke mit so ein bisschen Erklärung, wie ich das jetzt gerade mache. Mhm. Heute Nacht in der Klangkunst, in der Sendung, auch im Podcast, in der DLF-App. Und da aber kann man sich länger drauf einlassen. Die sind so knapp um die 20 Minuten alle und man hat Zeit, sich dem auch mal auszusetzen, das mitzufeiern, diesen Geburtstag der Kunst.
Das sei in dieser Stelle hundertprozentig empfohlen und wenn man eben ja um 5 Minuten nach Mitternacht jetzt nicht kann, dann kann man sich auf jeden Fall den Podcast der Klangkunst anhören und das dann sozusagen dort hören. Den möchten wir auch an dieser Stelle empfehlen. Vielen Dank, Markus Gammel.
Danke auch.
Melodies in My Head, das ist das neueste musikethnologische Projekt von Elektronikerproduzent Daniel Jakob alias DJ und Thomas Burkhalter, Musikethnologe, Filmemacher und seit langen Jahren Gründer und Mitbetreiber der Musikplattform Norient. Für ihr Debütalbum Joy, Anger, Doubt, das morgen erscheint, haben die beiden Interviews verarbeitet, die Burkhalter auf seinen Expeditionen zu Musikern überall auf der Welt aufgenommen hat. Und wie das zusammenspielt mit der benannten Elektronika-Musik. Das hören wir zum Beispiel in diesem Track hier, iWorld. I rave, I surf, I twist, I quit. iWorld, der Titel vom Album Joy, Anger, Doubt. Da heißt es im Booklet, eine festliche Pop-Hymne zum Mitsingen und Tanzen, während die Welt am Rande des Zusammenbruchs steht. Die Hauptfiguren feiern ohne Rücksicht auf Grenzen. Sie erschaffen sich ihre persönlichen Welten nach ihren Bedürfnissen und Egos. Keine Zukunft, keine Vergangenheit. Wir wollen die Dinge jetzt. Und zugeschaltet ist jetzt einer der beiden Köpfe dahinter, der Musikethnologe Thomas Burkhalter. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag.
Also wie sind dieser Text, diese Worte zu diesem Titel zu verstehen und wie ist der im Rahmen Ihres Projektes entstanden?
Ja, also wir versuchen bei Melodies in My Head wirklich ein Album zu machen, eine Musik zu machen, die über das Jetzt spricht. Und die Texte sind in verschiedenen Situationen entstanden. Ein Teil der Texte stammt aus ethnografischen Interviews, die ich eben geführt habe, wie Sie schon gesagt haben. Und ein Teil sind fiktive Charaktere. Und bei iWorld ist so ein fiktiver Mann und eine fiktive Frau, die eben feiern, obwohl die Welt im Abgrund steht.
Mhm. Ist das, wie muss man das verstehen? Also als Kritik oder einfach als Ausdruck dessen, wie die im Moment so drauf sind? Wie wollen Sie das rüberbringen?
Also es ist sicher eine Kritik und auf der anderen Seite ist es auch Ironie und Sarkasmus. Es ist letztlich Kunst. Also wir versuchen eigentlich Gefühle, Ideen, Schwierigkeiten ja, in Popmusik reinzubringen. Und ich denke, man kann das hören auf verschiedene Arten und Weisen.
Mhm. Als Sie die Musikplattform Norient vor 20 Jahren gegründet haben, da war ja auch der Ärger über die damalige Weltmusik ein Motiv. Also diesen exotisierenden Umgang mit Musik aus nicht-westlichen Ländern, speziell denen aus dem globalen Süden. Also ist das praktisch für Sie jetzt die nächste Stufe?
Ja, es ist wirklich die nächste Stufe. Es ist eigentlich der Versuch, journalistische Arbeiten, wissenschaftliche, ethnografische Arbeiten und Kunst zusammenzufügen und eine neue Art von Storytelling eigentlich zu entwickeln. Also neu, vielleicht neu für mich persönlich und hoffentlich auch ein bisschen anders, als was bis jetzt passiert ist.
Mhm, auf jeden Fall, das ist ja auch total eingängig oder spannend zu hören. Woher kam jetzt bei Ihnen das Bedürfnis, selbst als Künstler aufzutreten?
Also ich habe immer auch künstlerische Sachen gemacht. Ich war in der Jazzschule in Bern, habe dann aber journalistisch gearbeitet und habe eigentlich diese drei Hüte immer so mit diesen drei Hüten jongliert. Und ich will versuchen jetzt, diese drei Hüte enger zusammenzubringen, auch weil ich glaube, dass alle drei Hüte in der Krise sind letztlich, also nicht bei mir persönlich, aber sowieso. Also Journalismus ist in der Krise, Wissenschaft, der Wissenschaft glaubt man manchmal nicht. Künstler sein ist heute schwierig, sehr prekär, finanziell und so weiter. Und ich versuche irgendwie einen Weg daraus zu finden, für mich persönlich, aber ich versuche auch eine Sprache zu entwickeln, zusammen mit Daniel Jakob, ja, die irgendwie anders ist, die Geschichten anders erzählt von der Welt.
Mhm. Und da wollen wir jetzt gleich noch ein anderes Beispiel hören. I'm angry.
I'm angry. Because I'm angry. I'm angry. You still asking if I'm angry? Oh, yes, I'm angry. I'm angry. Oh, yes, I'm angry. I'm angry. You still asking if I'm angry? Oh, yes, I'm angry. White supremacists are angry. People of color are angry.
Auch das ein Titel bei Joy Anger Doubt von diesem Album. Thomas Burkhalter, was ist die Geschichte hinter diesem Track? Also was macht den Künstler Casey Moore in diesem Fall so angry, so wütend?
Ja, I'm Angry ist eben von Casey Moore. Den kenne ich seit 8, 9 Jahren. Der ist Teil eines Dokumentarfilms, den ich gemacht habe, zusammen mit Peter Guyer, Contradict. Und angry war er damals eigentlich vor allem, weil wir dort in Accra drehen wollten und wir von jemandem die Dreherlaubnis nicht gekriegt haben. Und es hat ihn so wütend gemacht, dass diese Schweizer jetzt hier nicht drehen dürfen, dass er so lange ausgerufen hat, bis ich gefunden habe, das muss ein Track werden eines Tages. Und so ist es geworden.
Das ist natürlich ein spannender Hintergrund. Wo sehen Sie die globale Pop, Musik und Kultur heute, auch weil Sie ja eben von dieser Krise in allen Bereichen gesprochen haben, also angesichts jetzt der ja, Deglobalisierung, die es im Moment wieder gibt, diesen Rückzug auch in der Person von Trump natürlich sichtbar geworden, Krieg, Flucht, Elend, aber auch in vielen Staaten des globalen Südens.
Ja, also ich glaube, wir sind wirklich in einer schwierigen Zeit. Klar, auf die eine Art und Weise haben viele Künstlerinnen und Künstler durchs Internet Möglichkeiten, gehört zu werden. Aber man darf nicht vergessen, wie viele Leute es dann auch wirklich schaffen oder wie wenige Leute es wirklich schaffen, eine Karriere zu begründen. Man darf nicht vergessen, wie viele Leute oder Künstlerinnen und Künstler in Depressionen verfallen. Ich kenne viele, die aufgehört haben. Ich kenne von Selbstmorden. Also es ist eine schwierige Zeit. Gleichzeitig ist in den Szenen auch immer mehr in der Linke das Problem, dass man sich gegenseitig irgendwie ja cancelt oder kritisiert. Wenn jemand ein bisschen einen anderen Sound hat oder eine andere Meinung, wird er nicht mehr gehört. Und ich glaube, wir haben auch ein bisschen was von Selbstzerfleischung. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass nicht alle in ganz kleinen Nischen für sich alleine dann plötzlich Musik machen.
Und da sehen Sie Melodies in My Head oder eben auch in Orient als Versuch, dagegen anzukämpfen?
Ja, auf alle Fälle. Also wir versuchen auch aus der Schweiz heraus als weiße Männer den Dialog aufrechtzuerhalten mit Künstlerinnen und Künstlern in der Welt. Und das ist vielleicht ein kleiner Beitrag, aber es ist uns sehr wichtig, andere Meinungen auch zu hören und auch dorthin zu gehen, was vielleicht manchmal weh tut, wo wir nicht ganz gleicher Meinung sind wie alle anderen. Mhm. Und darum ist auf Melodies in My Head gibt es auch fiktive Charaktere, wo wir nicht immer zustimmen würden, was sie so sagen.
Ja, und eben diese Sprachstatements spiele ich nochmal zwei kurz ein. Vielleicht können Sie das dann da anhand dessen erläutern.
I know I've achieved a lot of things in my lifetime, but there will always be this frustration that I've never achieved my full potential of what I could do. Because I couldn't break all of the glass ceilings and all of the glass barriers.
I feel like artists can bring change to a society. Someone said artists are like God's messengers. So it's like, you know, there's this thing inside you as an artist sometimes, like it's like a sixth sense, you know.
Das sind die Beiträge Glass Ceilings und Voices of Change, Thomas Burkhalter. Was sind das für Texte?
Ja, das sind das eine ist DJ Ritu, eine wichtige DJin und eine Radiomoderatorin aus der South Asian Szene in London, die seit 30, 40 Jahren aktiv ist und halt sagt, dass man irgendwann als weiße queere Frau, als asiatische queere Frau nicht mehr weiterkommt. Und das andere ist Mr. Lou, ein Musikproduzent aus Nairobi, der auch so in verschiedensten Szenen sehr aktiv ist.
Und würden Sie sagen, diese Wortbeiträge sind in gewisser Weise die Essenz Ihres Albums und Ihrer Arbeit insgesamt?
Ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad schon. Ich glaube eben, dass Kreativität auf eine Art und Weise bedroht ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Künstlerinnen und Künstler sehr viel leisten müssen, sehr viel auf sich nehmen, damit sie noch gehört werden, damit sie nicht einfach Unterhalter sind, dass sie nicht einfach Medienlieferanten sind für die sozialen Medien. Sie müssen sich ganze Zeit anpassen an den Algorithmus und so weiter und so fort. Also, und wenn man von Trump und von ganzen rechten Szenen spricht, da gehört Kreativität und Kultur irgendwie vielleicht abgeschafft, stört nur. Und wir müssen, glaube ich, schauen, dass wir nicht die Clowns der Gegenwart werden.
Starkes Statement. Thomas Burkhalter über sein Projekt Melodies in My Head und das dazugehörige Debütalbum Joy, Anger, Doubt, das morgen herauskommt, wo wir jetzt einiges gehört haben. Von herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und zum Ausgang hören wir noch den Track 68 Extra Years on Earth.
Point of life is experiencing life, just going through whatever comes your way, whatever comes your way, just go through it, it's part of life. Experiencing life. Whatever comes your way. If you are going through something dark, just go through it. It's part of life. 70 years on earth. 70 years on
earth. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Iglau.
In Hollywood werden heute die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekannt gegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme Conclave, The Brutalist und Emilia Perez. Die deutsche Produktion Die Saat des heiligen Feigenbaums hat Chancen in der Sparte bester internationaler Film. Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasulov. Er hatte den Film heimlich in seiner Heimat gedreht. Wegen der Großbrände im Raum Los Angeles musste die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen zweimal verschoben werden. Die Filmakademie will die Preise wie geplant bei einer Gala am 2. März in Hollywood übergeben. Das Schreiben mit der Hand gilt vielen als altmodisch in einer Welt, in der vieles per Klick oder mit einem Wisch auf dem Display erledigt werden kann. Der heutige Internationale Tag der Handschrift erinnert daran, dass diese grundlegende Kulturtechnik auch im digitalen Zeitalter nicht an Bedeutung verliert. Hier im Deutschlandfunk Kultur bedauerte die Handschriftexpertin Susanne Dorendorf, dass das Erlernen einer Schreibschrift in immer mehr Bundesländern nicht mehr im schulischen Lehrplan steht.
Das heißt, die Kinder müssen sich aus der Druckschrift die Buchstaben selbst erarbeiten. Und wenn sie die Druckschrift nach einem Jahr immer noch nicht richtig beherrschen, dann sollen sie daraus eine Schreibschrift basteln. Dass das nichts wird, ist ja wohl klar. So, und dann kam irgendwann der Computer und dann heißt auch, wir brauchen das alles gar nicht mehr. Die Handschrift ist extrem wichtig. Sie ist ein ganz wesentlicher Teil der Persönlichkeit. Also es ist wirklich die Lust am Ich-Sagen. Sie können das sehen, was sie machen.
Sagt Susanne Dorendorf, Expertin für das Schreiben mit der Hand. Eine Überlebende des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 wird für Israel am diesjährigen Eurovision Song Contest teilnehmen. Die 24-jährige Yuval Rafael gewann den israelischen Reality-TV-Wettbewerb Hakochav Haba auf Deutsch »Der nächste Star«. Das berechtigt sie dazu, ihr Land beim ESC im Mai in Basel zu vertreten. Yuval Rafael hatte am Supernova Musikfestival in der Negev-Wüste teilgenommen. Bei dem Angriff der Hamas-Terroristen wurden fast 370 Festivalbesucher und Besucherinnen getötet. Etwa 40 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Yuval Rafael legte später vor dem UN-Menschenrechtsrat ein erschütterndes Zeugnis der Ereignisse ab. Bei dem gestrigen Wettbewerb präsentierte die junge Frau unter anderem eine Balladenversion von Abbas Dancing Queen und widmete sie, Zitat, allen Engeln, die während des Festivals ermordet wurden. Israels Teilnahme am letzten ESC im schwedischen Malmö wurde von Protesten gegen den Gazakrieg begleitet. Die Sängerin Eden Golan wurde mehrfach ausgepfiffen. Sie belegte den 5. Platz.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der queere Sänger und Lebenskünstler Chandelier beschäftigt uns gleich. Eine Doku über ihn ist erschienen. Gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur. Und morgen startet Night Bitch, eine Horrorkomödie über Mutterschaft. Lassen wir uns gleich kritisch einordnen von unserer Kritikerin. Im Studio weiter Max Oppel. Herzlich willkommen noch einmal. 11 Filme konkurrieren um die Preise beim Filmfestival Max Ophüls in Saarbrücken. Heute Abend läuft unter anderem The Life of Chandelier über einen schillernden queeren Sänger und Lebenskünstler. Das Besondere an ihm, er war bekannt im Musik- und Kunst-Underground von Los Angeles in den späten 90ern und frühen 2000ern, aber erst nach seinem Tod 2017 mit nur 52 Jahren und der Veröffentlichung seiner Teenager-Tagebücher hat man ihn als kulturelle Figur so richtig erfassen können. Die Tagebücher bestehen unter anderem aus 150 Stunden Videomaterial.
Hi, who are you? Laurel said I should make a Mora movie with Amia. But I'm supposed to be at the club already and now I'm really late. And hopefully Whitey left my name at the door.
Hi, Shondi.
Hi, Chandelier.
Chandelier. Ooh, God, your eyes look really red and bloodshot.
What have you been drinking?
Yeah.
Forget about it. No, he said, I can't come in. I organized this party, and they can't say I can't come in. So you are being an asshole.
All right. Hold on.
Let the fucking people in.
Also Szenen aus dem Nachtleben von und mit Chandelier. Im August 1997 waren das verschiedene Szenen. Der Regisseur des Films ist Markus Zitzenbacher, mit dem er auch eng befreundet war. Also ich grüße Sie. Hallo.
Ja, hallo.
Was war denn das für eine Freundschaft? Danke. Wie kam die zustande? Sie waren ja deutlich jünger als Chandelier.
Ja, also ich bin da durch Umstände dazu gekommen, dass ich damals in Paris gearbeitet habe und mit einer Freundin, die in der Mode gearbeitet hat, zusammengelebt hat und die hat mich irgendwann auf eine Party mitgeschleppt und dann ist der Chandelier lachend in einer Ecke gestanden und der war da gerade mit der Künstlergruppe Gelatin, mit der österreichischen, unterwegs und die haben im Palais de Tokio eine Ausstellung vorbereitet und ja, ich bin mit dem abgehangen, bin dann nach Wien zurückgezogen und dann hat sich herausgestellt, dass er wirklich bei mir unten auf der Straße quasi in einer anderen Wohnung gewohnt hat. Dann bin ich bei ihm eingezogen und dann, das war circa 2008, und von da aus haben wir uns dann, ja, hat er mich eigentlich so in das Wiener Untergrundleben eingeführt, kann man sagen. Mhm. Und ja, und daraus ist dann halt eine Freundschaft und auch eine Kollaboration in unterschiedliche Richtungen halt entstanden.
Ja, denn er hat Ihnen quasi diese Videotagebücher anvertraut oder hinterlassen und auch sonstige Einträge, die Sie dann eben für die Doku nutzen konnten. Wie war das beim Sichten? Haben Sie ihn als Mensch, als Person nochmal ganz anders kennengelernt?
Ja, bestimmt. Also es war auf jeden Fall eine, weil ich habe ihn ja kennengelernt, als er da schon irgendwie mit 40 wie soll man sagen, halt schon ein bisschen besonnener war. Und die Video, besonders die Videoaufnahmen aus den 80ern und 90ern haben da schon irgendwie eine andere Note angeschlagen. Und ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, eine Person über ihre Vergangenheit neu kennenzulernen. Zusätzlich war halt Chandelier, das bestätigen im Prinzip alle, die ihn gekannt haben in Wien und anderswo, dass er schon eine tendenziell eher mysteriöse, geheimnistuerische Figur war, kann man sagen, die sich nicht unbedingt hinten in die Karten hat schauen lassen, was jetzt tatsächlich was war, was falsch, was passiert, was nicht passiert ist und so. Und ich bin dann halt in die Verlegenheit gekommen, kann man sagen, dass ich diesen auf die Suche gehen konnte, auf was quasi hinter der Fassade der Figur Chandelier halt.
Vielleicht wollen wir nochmal genau wissen, was ihn ausgemacht hat. Also diese Post-Punk-Szene in L.A. in den 90ern, die Silver Lake Scene, vielleicht muss man die kennen oder beschreiben, um ihn selber auch erfassen zu können. Also wie war das damals?
Ja, also da gab es die sogenannten Silver Lake 40, kann man sagen. Das waren so die ersten Punks in Silver Lake Echo Park, einen Stadtteil, zwei Stadtteile von L.A., wo damals halt in den 80er, 90ern die Mietpreise natürlich nicht so hoch waren und durch diese L.A. Riots im Zuge der Rodney King-Proteste, die es 1992 gab und im Erdbeben 1994, hat sich da einfach eine ganze Gruppe an jungen Wildern, sagen wir mal, zusammengefunden und die haben halt Musik gemacht, irgendwie an den Rändern von der meistens öffentlichen Aufmerksamkeit halt, weil Nirvana ja da gerade so durch die Decke gegangen ist und The Hole, die Courtney Love Band, und da gab es natürlich noch viele andere kleinere Bands, die alle möglichen Genres genutzt haben, also das war ja nicht nur so Post-Punk, das war ja auch viel Performance, Lesungen und so weiter, also eine sehr vielfältige Zeit halt für in der Stadt, wo es noch nicht so strukturiert, also wie soll man sagen, gentrifiziert war.
Also eine Szene, wo auf jeden Fall die queeren Leute groß wurden, kann man sagen. Also sehr auffällig, er war ja auch Sänger, er war Musiker, er hat auch mit sich gehadert, kann man in dem Film auch sehen. Er sagt, er wäre gern ein Profi, er tritt aber auf jeden Fall auf. Und was auch auffällig ist, gerade am Anfang des Films, da ist die Audiospur, die man hört, ja manchmal sehr explizit. Da geht es sehr häufig um Sex, um Schwänze oder auch wie gut er selber bestückt war.
Did I ever tell you about me, by the way? Well, I'm about 5'6" tall, I'm black, have a nice body, and I'm doing okay in school except in English. My cock is about 9 inches long, and I love it. When I'm soft, I'm about 4 inches long. I always seem to have a hard-on. I have to tell you about all my tricks.
War er so? War Sex so im Mittelpunkt? Oder war das eben nur in seinen frühen Jahren so?
Ja, also wie gesagt, ich meine, ich habe halt wie eine besonnenere europäische Version von Jean Delire halt kennengelernt, die sich nicht mehr so ganz rausgelehnt hat. Aber ja, ich meine, da war, was mir Freunde von ihm halt erzählt haben, war natürlich sehr, sehr getrieben und hat halt eine, ich meine, wie es halt, ich meine, das ist in der schwulen Szene halt so, man hat viel Sex, weil es halt leichter, gerade unter Männern, halt leichter verfügbar ist und man kann sich irgendwie besser arrangieren. Und ja, und das hat halt, das, man reißt halt natürlich auch einen Graben in den Abgrund, aber halt dann kann man sich quasi die Sau rauslassen. Mhm. Und das hat schon bestimmt gemacht und in Wien auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich bin hetero. Bei mir hat er sich hier zurückgehalten, weil sich hat sich vielleicht dafür geniert oder so, oder keine Ahnung, aber das weiß ich jetzt in dem Sinn nicht, aber seine Jugendtagebücher natürlich, das ist halt so dieses sexuelle Erwachen, das er da halt direkt dokumentiert hat, dass sich halt natürlich auch weitergezogen hat. Aber
Herr Zitzenbacher, was bleibt von ihm künstlerisch, kulturell sozusagen, warum man eben auch diese Doku sich anschauen sollte, um ihn als Person zu erfassen?
Ja, weil es eine furchtlose Lebenshaltung war auf jeden Fall, der sich wieder von Krankheit, ich meine, er hat mit 21 beinahe sein Genick gebrochen, dann etwas später eine HIV-Positiv-Diagnose bekommen und hat trotzdem unerschütterlich sein Leben gelebt auf der heiteren Seite des Lebens. Und das kann man sich eigentlich nur irgendwie auch hinter die Ohren schreiben, zu aller Traurigkeit und Düsternis, die halt die Realität vielleicht momentan bietet.
Ein bewegtes Leben auf jeden Fall. The Life of Jean Delire von Regisseur Markus Zitzenbacher läuft heute beim Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken im Wettbewerb. Viel Erfolg, vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals, schönen Tag.
Morgen startet auf Disney Plus ein Film, der in den USA schon sehr viel besprochen und beachtet wurde, Night Bitch, die Adaption des gleichnamigen, sehr erfolgreichen Romans von Rachel Yoda. Die Schauspielerin Amy Adams spielt da die Hauptrolle in dieser Horrorkomödie über Mutterschaft. Es geht nämlich um eine Mutter, die sich angesichts der Herausforderungen, denen man gegenübersteht, wenn man ein kleines Kind zu versorgen hat, in eine Hündin tatsächlich, in eine Bitch, in diesem Fall tatsächlich eine Bitch zu verwandeln scheint. Wir hören mal einen Ausschnitt dazu.
I am hair and blood and bone. I am instinct and anger. I know nothing but the night air. I have one thought. I am an animal.
Also, ich bin ein Tier, sagt die Protagonistin tatsächlich von sich selbst. Jenny Zilker, unsere Kritikerin, Filmkritikerin, hat Night Bitch schon gesehen. Hallo Jenny.
Hallo.
Also vielleicht erstmal zu dem Inhalt, dass man das richtig versteht. Was passiert da in Night Bitch genau?
Also es geht um diese Frau, die keinen Namen hat, sondern im Film natürlich auch schon bezeichnet, einfach Mother heißt. Und Mother lebt mit ihrem Mann und ihrem entzückenden zweijährigen Sohn in der Vorstadt und schlägt sich mit dem üblichen Mist herum, mit dem man sich eben herumschlagen muss, wenn Kinder in dem Alter sind. Mother ist ständig müde und ausgelaugt. Sie schafft es nicht mehr, Dinge für sich selbst zu machen. Sie war früher Künstlerin, hatte sich aber entschieden, Stay-Home-Mom, also Hausfrau zu werden. Und jetzt spürt sie, wie das alles nervt. Der Dreck, das Nicht-Durchschlafen, die Book-Baby-Treffen in einer Bibliothek, wo da mit großem Ernst dämliche Kinderlieder gesungen werden. Und der Mann ist faktisch auch nicht da, denn der kommt dann am Wochenende nur, weil er klassische 50s-Aufteilung in der Stadt Karriere macht. Und wenn er da ist, dann wacht er trotzdem nicht auf, wenn das Kind schreit. Also Mother ist dementsprechend dünnhäutig, merkt dann aber, dass sie anscheinend animalische Fähigkeiten und Merkmale entwickelt. Ihr Geruchssinn verbessert sich, die Eckzähne werden schärfer, dann wachsen Haare am Steiß und die Hunde aus der Nachbarschaft, die beginnen ihr, der Night Bitch, kleine Präsente wie tote Ratten und so auf die Türschwelle zu legen. Irgendwann scheint sie sogar tatsächlich nachts als Hündin dann frei durch die Gegend zu streifen. Und dazu kommen dann Erinnerungen an ihre eigene Mutter, die schon mit ähnlichen Dingen kämpfte. Und sie recherchiert dann, sucht Erklärungen und Solidarität bei ihrem Mann und auch bei anderen Frauen und findet auch was, vor allem aber in sich selbst.
Also wenn man da so zuhört, ist es jetzt ein Horrorfilm Marke Werwolf oder ein Diskursfilm über Mutterschaft?
Ja, beides eigentlich nicht richtig. Also, oder doch. Also dieser sehr erfolgreiche Roman, das war ja ganz klar eine Auseinandersetzung mit dem, was man als Critical Motherhood bezeichnet. Das ist ja so eine Art Trend in den USA, will ich mal sagen. Anscheinend ist das dort eine recht neue Erkenntnis, dass Muttersein ganz schön anstrengend ist und dass vieles nach wie vor an Frauen hängen bleibt, weil die meist ja auch noch die körperliche Belastung hatten und haben und wir eh in einem Patriarchat leben. Und eine bestimmte Generation von Frauen fühlt sich anscheinend auch mehr belastet als je zuvor und scheint vor allem von gesellschaftlichen Erwartungen schwer gestresst zu sein. Das wird auch in einem Film, der übrigens von Marielle Heller ist, so formuliert. Also Mother sagt immer wieder, dass sie daran zerbricht, gleichzeitig eine gute Mutter und eine Künstlerin sein zu wollen. Genau das würde man aber von ihr verlangen. Und dann kommt der Aspekt dieses körperlichen Sich-Verwandelns dazu. Der wurde in den USA als Kafkaesk gefeiert, was ich allerdings nicht nachvollziehen kann. Denn erstens hat der Roman also sprachlich gar nichts von Kafka und zweitens verwandelt sie sich eben auch nicht wirklich, zumindest im Film nicht. Man ist nie sicher, ob Mother das alles nur träumt, weil sie eben ziemlich drüber ist, oder ob sie wirklich ein Tier wird. Es gibt nur sehr wenige angedeutete Body-Horror-Elemente. Einmal putzt sie so eine Art Hundeschwänzchen aus ihrem Steiß und dann scheint sie auch Zitzen zu entwickeln. Das wird aber nur ganz kurz gezeigt, dann ist wieder weg. Und in Off-Monologen zieht sie zwar auch immer wieder Vergleiche zwischen dem Kinderkriegen als existenzielle Erfahrung und dem Animalischen im Menschen, aber echten Horror im Sinne von Schreck oder Jumpscare oder Blut ist tatsächlich so gut wie gar nicht dabei, nur zarter Ekel. Ich glaube aber schon, dass die Frauen, die den Roman und diese ganze Diskussion gut fanden und wichtig finden, den Film auch anschauen werden. Ob sie ihn dann auch gut finden, ist eine andere Sache.
Ja, er scheint sich nicht so ganz entscheiden zu können, was er nun eigentlich ist, aber vielleicht kommen wir nochmal auf Amy Adams, denn die ist ja eine tolle Schauspielerin. Also kann sie in dieser Rolle überzeugen?
Ja, sie macht das schon mit sehr viel Hingabe und viel Humor. Das ist sehr hübsch und authentisch. Das sage ich auch als Mutter. Das kenne ich ja, wenn man so bei diesen oft leicht debilen Kindertätigkeiten still vor sich hin hasst oder wenn sie dann als Night Bitch aus dem Teller frisst, was übrigens auch dem Kind gut gefällt. Das Kind schläft dann auch im Hundekörbchen auch endlich durch. Also Amy macht das gut. Auch den anderen SchauspielerInnen kann man da nichts vorwerfen. Ich habe aber Probleme mit der Figurenzeichnung. Also ihr Mann zum Beispiel, der ist so ein etwas lahmer, anfangs recht ignoranter Schussel. In dem Buch ist das auch schon so. Da fragt man sich natürlich, wieso ist sie denn überhaupt mit dem zusammen? Der interessiert sich nicht für ihre Kunst, der ist nicht solidarisch, der ist kein Feminist, der sieht auch nicht rasend gut aus, der ist nicht lustig. Kein Wunder, dass ihr das vor die Füße fällt. Das schwächt aber eben auch ihre Figur. Und im Ganzen sind das eh alles ziemlich spießige Charaktere. Klar, das soll eine Satire sein, darum ist das übertrieben. Aber trotzdem, die ehemaligen Künstlerfreunde sind so richtige Abziehbilder, also cool und ignorant und selbstsüchtig. Die anderen Mütter sind eigentlich auch ebenfalls Klischees. Das ist alles auch als Satire, finde ich, sehr klischiert.
Wobei ich mir diese Fragen, die du eben bezüglich des Mannes stellst, schon auch im echten Leben öfter mal stelle. Aber bleiben wir beim Film. Richtig überzeugt scheinst du ja nicht davon zu sein. Also wie ist dein Fazit? Anschauen oder
ja,
nicht?
Ja, bin ich wirklich nicht, obwohl ich Marielle Hellers Filme eigentlich kenne und bislang auch sehr mochte und Amy Adams auch sehr liebe und mir auch völlig bewusst ist, dass ich mich jetzt hier aus dem Fenster hänge, wenn ich meine Kritik an diesem Grunddilemma äußere. Man darf ja die subjektiven Erfahrungen anderer Mütter eigentlich nicht kritisieren, aber immerhin, wie gesagt, bin ich auch betroffen. Ich bin auch berufstätige Mutter und muss dann einfach sagen, für mich funktioniert der Film weder auf der diskursiven Ebene gut, das ist eine viel zu lahme Annäherung mit einem viel zu biederen Ende, noch auf der filmischen Ebene, weil es eben auch viel zu viel Off-Monologe gibt, die all das eigentlich erklären, was eigentlich stärkere oder radikalere Bilder beinhalten sollten. Und wo wir doch gerade mitten in einem riesigen und tollen Boom von durch Regisseurinnen inszenierten Genre- und Body-Horror-Filmen stecken, also mit The Substance und so Geschichten, ist dieser Film weder Werwolf oder Werhund und weder richtig lustig noch richtig politisch. Und das finde ich schon sehr, sehr schade.
Also eine nicht überzeugte Kritikerin Jenny Zöker, aber irgendwie finde ich es von der Thematik und von all dem doch spannend. Wenn man eben dieses Abo hat, kann man ja vielleicht reingucken. Ab morgen auf Disney Plus auf jeden Fall zu sehen, Night Bitch. Vielen Dank, Jenny.
Sehr gern.